Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und ja, heute haben wir wieder eine sehr spannende Episode mit zwei Gästen. Warum ist die Episode so spannend? Weil es ein spannendes Thema ist. Siemens hat eine 300 Millionen Anleihe begeben und zwar in Kryptoform, also ein Kryptowertpapier. Und dieses Kryptowertpapier wurde über die Bundesbank-Triggerlösung gesettelt, also in Zentralbankgeld gesettelt. Das Wertpapier wurde auf der Sviat-Blockchain ausgegeben. DK war der Kryptowertpapierregisterführer. Und ja, das ist doch ein Grund genug, dieses Projekt und diese Emission noch hier einmal im Podcast ein bisschen tiefer zu legen. Und da freue ich mich sehr, dass wir heute zwei Gäste dabei haben. Einmal die Henriette Kögel, Head of Capital Markets bei Siemens. Hallo Henriette.
Hallo Manuel, freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich auch oder wir freuen uns auch. Und dabei ist noch der Viktor Bahn, er ist im Bereich Digital Assets Markets bei der Deka Bank unterwegs. Hallo Viktor.
Hallo zusammen, es freut mich auch, dass ich hier heute hier bin.
Ja, schön, dass wir euch dabei haben und dass ihr heute auch noch etwas aus eurer Sicht zu dieser Emission gebt oder den Hörern mitgebt, noch ein bisschen erklärt, wie es dazu kam und was überhaupt gemacht wurde und was auch die Vorteile sind einer Begebung eines Wertpapiers als Kryptowertpapier. Aber bevor wir tiefer in den Inhalt einsteigen, vielleicht stellt ihr euch nochmal vor. Das ist immer ganz praktisch zu verstehen, woher ihr kommt und mit was ihr euch so beschäftigt. Also vielleicht, Henriette, fangen wir mit dir mal an. Vielleicht zu deiner aktuellen Rolle und deiner Historie bei Siemens. Was hast du gemacht und was machst du und warum beschäftigst du dich mit digitalen Assets und auch digitalem Geld?
Ja, sehr gerne. Also ich leite seit September tatsächlich erst die Kapitalmarktabteilung der Siemens AG. Davor war ich jahrelang in der Rechtsabteilung der Siemens AG tätig. Zuletzt habe ich die Kapitalmarktrechtsabteilung geleitet. Und insofern also unsere Kapitalmarktabteilung in allen Bemühungen und digitalen Transaktionen der letzten 15 Jahre immer mit begleitet. Und deshalb beschäftige ich mich natürlich auch mit dem Thema, weil Siemens sich mit diesem Thema beschäftigt.
Ja, spannend. Das heißt, schon eine längere Historie aus Legal-Sicht, jetzt eben aber auch direkt im Kapitalmarktgeschäft tätig für Siemens. Und ihr habt da ja auch schon eine gewisse Historie, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Also sehr spannend auf jeden Fall, einer der Vorreiter, ganz klar, in Deutschland, was die Corporates und die Corporate Adoption angeht. Viktor, vielleicht gibst du uns auch nochmal ein bisschen Hintergrund, mit was du dich beschäftigst und warum überhaupt Blockchain bei der DK?
Ich arbeite im Geschäftsführer Kapitalmarkt und bin da für die Digital Assets Transaktionen zuständig. Davor habe ich Business Management gemacht und den Kapitalmarkt und die Treasury betreut und habe da hauptsächlich den neuen Produktprozess quasi gemacht. Und da geht man natürlich sehr tief in die Prozesse der Banken, neue Produkte. Und das hat natürlich auch sehr geholfen bei dem Digital Assets Thema. Und ja, mit dem Thema beschäftige ich mich seit 2017, 2018. Da war ich auch Business Manager im Kapitalmarkt. Aus der Idee, aus dem kleinen Büro ist der Zweitgedanke entstanden und dann kam es zur Ausgründung. Darauf sind wir natürlich auf der DK-Bank-Seite sehr stolz in der Sicht und deswegen so bin ich quasi zu den Blockchain-Aktivitäten gekommen.
Ja, vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Sätze zu sagen. Was ist Swired? Also es gibt ja einmal DK, ihr seid da tätig, habt ja auch die Rolle des Kryptowertpapierregisterführers inne, da kommen wir später auch noch dazu. Aber vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu Swired. Was ist das und wie sind Swired hier mit betroffen und wie sind die beteiligt an dieser Transaktion?
Swired ist eine GmbH, die haben wir 2022 ausgegründet, mit dem Ziel, dass man ein Joint Venture gründet mit Partnern. Und Swired hat heute ja auch die Deka Bank, die LBW, Standard Chartered Ventures und Comino als Anteilseigner. Und die Idee war immer, dass man quasi auf der Plattform, also es ist eine DT-Plattform, Software-Plattform, und wir haben quasi die Krypto-Register-Lizenz mit dieser Software bei der BaFin beantragt und wir haben quasi die Finanzdienstleistung dafür genommen und zweit die nötige Infrastruktur dafür erstellt.
Das heißt, es ist die Blockchain-Infrastruktur, auf der Anleihen begeben werden können und ihr als DK-Bank erbringt eben die Dienstleistung, die Krypto-Wertpapier-Registerführerrolle auf dieser Blockchain. Das ist keine Public Blockchain, ne, sondern es ist eine Private Blockchain, aber eben nicht eine DK-Blockchain, sondern ausgegründet als eigenständiges Unternehmen, wo mehrere Anteilseigner dabei sind und so, wie ich das verstehe, auch mehrere Knoten von unterschiedlichen Entitäten laufen gelassen werden, richtig?
Genau. Das Netzwerk ist aufgebaut mit unterschiedlichen Knotenbetreiber. Man weiß auch genau, wer was im Netzwerk macht. Wir haben Die Swired hat auch spezielle Funktionen im Piratennetzwerk, die Rolle des Netzwerk-Coordinators, dass die schauen, dass das Netzwerk auch stabil ist und man quasi einen zentralen Ansprechpartner bei Themen rund um das Netzwerk.
Also zwar keine Public Chain im Sinne, wie man sich das vielleicht vorstellt bei einer Blockchain, dass es da ganz verteilt ist, aber dennoch verteilter als so bankzentrische Blockchains, die es ja auch gibt, gerade von US-amerikanischen Banken. Da gibt es ja schon einige, was also praktisch eine bankinterne Infrastruktur ist. Hier also wirklich ein Ansatz, praktisch einen verteilten Ledger aufzubauen, aber eben in privater Form. Ja. Das ist spannend, weil eigentlich eine tolle Brücke auch zurück zu dir, Henriette. Ihr habt ja auch schon ein bisschen Erfahrung bei Siemens und ihr hattet ja vor einiger Zeit auch schon eine andere Krypto-Anleihe ausgegeben. Das war, glaube ich, mit Hauk Aufhäuser Lampe. Und wenn ich mich recht erinnere, war das nicht auf einer privaten Blockchain, sondern auf einer Public Blockchain. Und da wäre es auf jeden Fall nochmal spannend von dir zu hören, wie so euer Werdegang war, was ihr in dem Bereich schon gemacht habt und wie du auf die Unterschiede blickst zwischen der ersten und nun weiteren Anleihen, die begeben wurden.
Ja, sehr gerne. Vorher wollte ich nochmal ganz kurz die Frage beantworten, auch warum Siemens sich mit diesem Thema überhaupt beschäftigt. Siemens ist natürlich als Technologieunternehmen mit dem ganzen Thema Digitalisierung, digitale Transformation der Wirtschaft, der Industrie insgesamt beschäftigt. Ja, wir bieten im operativen Bereich Lösungen für unsere Kunden an, hier in diese digitale Transformation einzusteigen, über den Accelerator, den digitalen Zwilling, industrielles Metaverse. Das ist alles heute nicht das Thema. Aber es ist wichtig, weil man verstehen muss, da kommen wir her, nicht? Also wir sind als Technologieunternehmen eben auf der Industrieseite mit der Digitalisierung beschäftigt und den gleichen Ansatz verfolgen wir eben auch im Finanzbereich. Wir sehen eben auch, dass der komplette Finanzbereich, insbesondere natürlich auch der Kapitalmarkt, vor einer enormen digitalen Transformation steht, die wir eben aktiv begleiten wollen, um sie auch mitzugestalten. Und da kommt jetzt diese Erfahrung her oder auch der Anspruch, sich mit diesen Themen wie digitale Wertpapiere, digitale Assets, digitales Geld zu beschäftigen. Ja. Und du hast jetzt die Hauk Aufhäuser Anleihe angesprochen, die wir begeben haben 2023 oder zusammen mit Hauk Aufhäuser. Das ist aber gar nicht der Anfang der Geschichte, sondern wir schauen uns diese Themen schon sehr, sehr viel länger an. Schon lange bevor das elektronische Wertpapiergesetz in Deutschland erlassen wurde und sozusagen die Möglichkeit in Deutschland bestanden hat, hier im dematerialisierte Wertpapiere zu begeben. Die ersten Transaktionen, an die ich mich so erinnere, die im Markt stattgefunden haben, waren ja schon 2017, 2018 sowas, nicht? Da wurden die ersten digitalen Transaktionen auf Blockchains begeben, die nach deutschem Recht, die aber, weil eben das deutsche Recht noch keine dematerialisierte Wertpapiere zugelassen hat, also man brauchte immer noch eine Papierurkunde, hat man damals sich sozusagen der Lösung bedient, dass man immer zwei Transaktionen gemacht hat. Eine auf der Blockchain und eine echte rechtlich bindende Transaktion im Papierbereich. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert. Da waren so Daimler, LBBW und so, die waren da so aktiv. Und das haben wir uns auch alles angeschaut und fanden das alles sehr spannend und hatten dann 2019 schon selbst den Anspruch an uns gestellt und gesagt, wir möchten das gerne echt papierlos machen. Wir wollen das auch versuchen. Wir glauben an diese Technik. Das ist spannend. Das könnte Vorteile bieten. Und wir haben damals eben tatsächlich 2019 schon die erste Blockchain-Wertpapiertransaktion mitgemacht, damals auf Investorenseite. Und das war eine echte digitale Transaktion, wo kein, sozusagen nicht nur ein digitaler Zwilling einer rechtlich bindenden papierhaften Transaktion. Damals mussten wir aber, und das war eben der Wermutstropfen, ins Luxemburger Recht ausweichen, weil Deutschland einfach diese digitale Möglichkeit noch nicht vorgesehen hatte im Gesetz. Ja. Und diese erste Transaktion, die wir 2019 gemacht haben, war aber schon aus unserer Sicht super spannend und interessant, weil wir damals eben auch sowohl die Asset-Seite als auch die Cash-Seite digital hatten, also auf der On-Chain, und damit ein automatisiertes, sofortiges Settlement darstellen konnten. Es war eine Testtransaktion, 100.000 Euro, Commercial Paper, 3 Tage, also nichts spannend, nichts Großes, aber für uns war es die erste Blockchain-Transaktion und die erste Transaktion auch im Konzern, wo wir gesagt haben, das müssen sich alle Abteilungen mal anschauen, nicht? Weil man muss sich ja vorstellen, wenn so ein Corporate so eine neue neues Produkt macht im Treasury, dann brauche ich die Steuerabteilung, dann brauche ich die Accounting-Abteilung, dann brauche ich die IT-Abteilung. Ich muss ja sämtliche Abteilungen mitnehmen, die sich dieses neue Produkt anschauen, auf Herz und Nieren prüfen, gucken, wie kriege ich das überhaupt bei uns in die Systeme. Und das war der Ursprung oder die erste Transaktion, die wir gemacht haben und wo wir diesen Lernprozess eigentlich gemacht haben und gesagt haben, das ist spannend, das wollen wir uns wieder angucken. Und dann kam eben das elektronische Wertpapiergesetz in Deutschland und die Möglichkeit, das Ganze auch nach deutschem Recht zu machen. Und vor dem Hintergrund haben wir dann 2023 eben diese erste Anleihe unter dem deutschen Recht gemacht, zusammen mit Hauck Aufhäuser. Also Hauck Aufhäuser war der Kryptoregisterführer. Und da haben wir uns tatsächlich sozusagen, das Ziel war, diese neue rechtliche Möglichkeit in Deutschland auszuprobieren. Wie funktioniert das nach dem deutschen Gesetz? Können wir das hinstellen? Eben genauso wie 2019 sozusagen. Wir haben uns aber auf die digitale Asset-Seite hier beschränkt und die Zahlung über ganz normale Bankkonten abgewickelt, weil wir uns eben erstmal auf dieses digitale Wertpapier nach dem neuen deutschen Gesetz beschränken wollten, ja, uns damit beschäftigen wollten. Und das war schon Arbeit genug, das alles zu verstehen und aufzusetzen. Und aber das hat ja auch gut geklappt. Das war auch eine ganz spannende Transaktion mit den 60 Millionen damals. War auch, glaube ich, eine der ersten größeren Transaktionen unter dem neuen Gesetz. Und insofern war das eine sehr spannende Geschichte.
Ja, sehr spannend. Und vielen Dank, dass du da auch nochmal ein bisschen ausgeholt hast. Das hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ihr da schon so aktiv wart. Nach luxemburgischem Recht, das heißt, es war dann ja so eine Art Security-Token sui generis, wahrscheinlich, der nicht direkt durch ein neuartiges Gesetz abgedeckt ist, aber trotzdem schon möglich war. Und dann aber eben, sobald es auch nach deutschem Recht rechtlich auch wirklich möglich war, entmaterialisiert ein vollwertiges Wertpapier zu begeben, kam dann die erste Transaktion, jetzt eben die weitere, wo ihr jetzt eine 300 Millionen Anleihe begeben habt, eben dann nicht auf der Public Blockchain wie bei der Hauck Aufhäuser Emission, sondern dann hier eben jetzt bei Swired oder auf Swired. Mich würde interessieren, wenn ich da nochmal nachfragen darf, wie du da drauf blickst, also auch diese zwei unterschiedlichen Infrastrukturen, ja, Public versus Private, hat das für euch eine Rolle gespielt oder war das eigentlich nicht so der ausschlaggebende Punkt?
Ich würde mal sagen, es war nicht der ausschlaggebende Punkt für die Transaktion. Der ausschlaggebende Punkt für die zweite, jetzt Anleihe, die du angesprochen hattest, auch die 300 Millionen Anleihe, war tatsächlich die Unterstützung der EZB-Trials. Ja, also wir wurden hier als Corporate angesprochen, ob wir nicht diese EZB-Trials mit unterstützen wollen, insbesondere hier die Bundesbank-Triggerlösung. Und das haben wir sehr gerne gemacht. Und das war auch der Treiber, weil wir natürlich sehr großes Interesse haben am Zentralbankgeld. Also wenn wir hier die Möglichkeit hätten, in Zukunft Wertpapiere immer mit Zentralbankgeld zu settlen, hätte das für uns natürlich sehr große andere Vorteile. Und wenn ich das digital verknüpfen kann, eben hier eine Asset-Chain mit der Blockchain-Trigger-Lösung der Bundesbank, gibt das sehr spannende neue Use-Cases einfach mal, ja, sage ich jetzt. Also insofern war es nicht Absicht oder unsere Absicht, hier unbedingt eine Private-Permission-Blockchain auszuprobieren, aber DEC hat uns das mit der Sviat-Lösung hier angeboten und es hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Also es ist so ein bisschen wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Eine Public Blockchain und eine Private Blockchain sind aus meiner Sicht jetzt verschiedene Paar Schuhe. Ja, also auf der Public Blockchain hatten wir eine tokenisierte Anleihe. Jetzt hatten wir eher ein Ledger-System. Da stellen sich ganz andere Fragen. Es stellen sich Fragen wie bei der Public Blockchain habe ich eben Gas-Fees, bei der Private Permission Blockchain muss ich mir überlegen, ist das eigentlich eine IT-Dienstleistung, die mir die Bank hier anbietet? Wie sieht die Technik aus? Wie viel Due Diligence muss ich hier betreiben? Wer übernimmt am Ende die Haftung? Ich stelle ganz offene Fragen, ich gebe auch keine Antworten, aber solche Fragen stellen sich natürlich bei einer privaten Blockchain.
Ja, das ist klar. Ich meine, bei einer Public Blockchain, das ist ja praktisch eine öffentliche Infrastruktur, da gibt es niemanden, den man ansprechen kann. Wobei bei einer Private Blockchain ist das ja ganz klar so. Da gibt es eben die Dienstleistung, in dem Fall jetzt eben von Swired. Und genau, da ist natürlich klar, wer ansprechbar ist. Da gibt es Haftungsfragen, die müssen geklärt werden. Ja, sehr spannend. Also vielen Dank für diese Insights schon. Ich meine, die nächste Frage, die ich mir gestellt habe oder die ich mir stelle, ist, welche ja, Arten von Wertpapieren es denn jetzt auf der Krypto-Wertpapierseite schon gibt und wo aus eurer beider Sicht auch aktuell die meiste Musik spielt. Also nach dem elektronischen Wertpapiergesetz gibt es ja hier eben die Möglichkeit Anleihen, Voranteile, aber auch Aktien und natürlich auch so Commercial Paper beispielsweise auszugeben. Und ja, da würde es mich aus eurer Sicht nochmal interessieren, wie blickt ihr da drauf? Wo ist also der Mehrwert am größten aus eurer Sicht? Vielleicht aus Corporate-Sicht, aber auch aus Banksicht.
Aus Corporate-Sicht, also ich kann natürlich nur hier aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Und ich glaube, das letzte Mal, dass die Siemens AG Aktien ausgegeben hat, ist eine Weile her. Wir kaufen die in der Regel eher zurück. Insofern bin ich mir nicht sicher, dass das Thema digitale Aktien einfach jetzt für uns ganz aktuell eine Rolle spielt. Ja. Insofern konzentrieren wir uns natürlich gerade auch im Treasury eher auf die Inhaberschuldverschreibungen, die nach dem E-Wertpapiergesetz ja in digitaler Form jetzt möglich sind. Und übrigens ja nicht nur in Form von Kryptowertpapieren, sondern auch in Form von Zentralregisterwertpapieren. Da hast du recht, wir haben die bislang noch nicht ausprobiert als Siemens. Das hat aber einfach bestimmte Gründe und das heißt nicht, dass wir nicht diese Zentralregisterwertpapiere auch noch ausprobieren werden. Man sieht auch bei anderen Emittenten, also bei anderen Corporate-Emittenten, dass die Möglichkeit, also dass die in ihren Anleihebedingungen die Möglichkeit mittlerweile verstärkt vorsehen, Zentralregisterwertpapiere nach E-Wertpapiergesetz zu begeben. Also insofern glaube ich, das ist meine ganz persönliche Einschätzung, dass da in der näheren Zukunft, dass wir da noch mehr Transaktionen sehen werden in dem Bereich.
Das heißt, das habt ihr noch gar nicht probiert, aber möglicherweise steht das noch an. Und ich denke mal, das ist ja auch noch so ein bisschen die Konkurrenz zwischen Krypto-Wertpapier und dem elektronischen Wertpapier. Nach dem elektronischen Wertpapiergesetz. Konkurrenz im Sinne von, was kristallisiert sich heraus? Ja, also ein Zentralwertpapierregister oder ein zentrales Registerwertpapier hat ja dann dieselben Benefits, dass es eben keine Urkunde mehr gibt, aber halt CSD eingebucht wird und dann auch gehandelt werden kann. Wobei beim Kryptowertpapier ist gerade letzteres ja so noch nicht möglich, außer man macht das Ganze dann auf so DLT-MTFs, wie es das Pilotregime ja vorsieht. Aber ja, schätzt du das ähnlich ein, dass da the race still on ist, sozusagen? Oder siehst du da konkrete Vorteile jetzt auch schon durch die Emission von Kryptowertpapieren?
Also ich persönlich würde das nicht unbedingt als Konkurrenz ansehen. Ich glaube, dass das Gesetz, das ist eine sehr schlaue Idee des Gesetzgebers war, beide Möglichkeiten vorzusehen. Und ich glaube auch nicht, dass die beiden Möglichkeiten sich gegenseitig ausschließen oder Konkurrenz betreiben, weil ich glaube, es sind beides sehr gute Use Cases und sehr gute Modelle, die einfach digitale Geschäftsmodelle ermöglichen, ja, und einfach für verschiedene Anwendungsbereiche, für verschiedene Emittenten, für verschiedene Investorengruppen von Interesse sind.
Doch, wie siehst du das aus deiner Sicht? Also so die unterschiedlichen Wertpapierklassen. Ich meine, die Decker war ja jetzt gerade insbesondere, Henriette, du hast es ja gerade schon erwähnt, während der ECB-Trials, also der Phase, wo man eben die Settlement-Möglichkeiten in Zentralbankgeld austesten kann, ziemlich aktiv. Auch Swiat war da sehr aktiv. Wie ist da so deine Sicht auf die Dinge? Was ist da vielleicht auch bei anderen Corporates ganz interessant und wo seht ihr große Anwendung der neuen Begebungsform?
Ich glaube, ihr habt wichtige Punkte schon genannt. Ne? Ihr habt nach dem elektronischen Wertpapiergesetz das Zentralregisterpapier und das Krypto-Wertpapier genannt. Die DekaBank gibt auch keine Aktien, deswegen ist es auch so. Also ich glaube, da darf man auch nicht sehen, da kann man ja die Namensaktie machen, die vielleicht tendenziell auch nicht so attraktiv ist. Aber ich glaube, dass man sehen muss, also im jetzigen Gesetz ist ja auch so, dass bei Kryptowertpapier der dezentrale Plattformstruktur quasi vorgegeben ist. Das ist beim Zentralregisterpapier nicht vorgegeben. Und zu Beginn hat ja die Clearstream auch wirklich gesagt, dass sie keine Blockchain benutzt für D7. Also es kann sich natürlich jetzt im Zuge der EZB-Trials, ich glaube, da wird auf der D7-Clearstream-Seite auch was gemacht. Aber man muss, das sehe ich so ein bisschen wie die Henriette, man darf beim Krypto-Wertpapier auch nicht vergessen, dass es wirklich aktuell einige regulatorische und rechtliche Schwächen hat gegenüber dem Zentralregisterpapier, wonach es aus meiner Sicht dann erst vom Kapitalmarkt richtig angenommen wird. Also die Zentralbankfähigkeit ist ein Muss in dem Moment. Ja, das hat man auch bei den ganzen Emissionen jetzt gesehen, also in dem Moment, dass das wirklich eine Sache ist. Erst wenn die erfüllt ist für das Krypto-Wertpapier, kann man das zuerst erfüllen. Und gegebenenfalls wird das Krypto-Wertpapier, das sieht man ja auch bei anderen Anbietern, die quasi auch Mittelstand, wo die Leute was imitieren können und vielleicht heute kein Clearstream-Zusagen haben in dem Moment. Deswegen, ich glaube auch, dass es nicht unbedingt ein Konkurrenzprodukt ist, sondern gegebenenfalls gibt es dann auch andere Emittenten, die heute sonst über einen Kredit oder andere Medien da reingehen und jetzt mit dem Kryptowertpapier eine Chance haben, eine Anleihe zu begeben und einfach die Clearstream-Anbindung nicht haben. Und was man auch nicht vergessen darf, dass mit dem Kryptowertpapier eine neue Finanz-, also BaFin-regulierte Finanzdienstleistung ausgeschrieben wird, wo sich auch Nichtbanken für bewerben konnten in dem Moment. Das war eine, das gibt ja eine Lizenz dafür und deswegen war es auch eine Sache, wo meinetwegen Startup, Fintechs und andere sich um diese Lizenz kümmern konnten.
Da sprichst du die Rolle der Kryptowertpapierregisterführung an, ne? Das längste deutsche Wort wahrscheinlich, was es gibt, die Kryptowertpapierregisterführerlizenz, BaFin-Lizenz, die man sich besorgen muss. Also wenn ich das richtig mitgenommen habe, fand ich total spannend, seht ihr da wirklich ein unterschiedliches Segment und auch unterschiedliche Anwendungen, dass also dann auch ein elektronisches Wertpapier und ein Kryptowertpapier nebeneinander laufen kann, weil es ja auch eben auf ganz teilweise ganz unterschiedlichen Plattformen ausgegeben wird, ne? Also wie du schon gerade gesagt hast, Victor, Clearstream hat ja die D7-Plattform für elektronische Wertpapiere. Ich glaube, jetzt während der Trials haben sie da auch eine Blockchain drunter gelegt, also so eine Art DLT D7 oder Blockchain D7. Wird sich herausstellen, ob das dann auch noch ein weiterer Anwendungsfall wird von der Clearstream. Jetzt ganz konkret bei Swired für diese 300 Millionen Transaktionen ist das ja kein CSD, sondern also entsprechend ja eine private Plattform, wie wir es gerade schon gesagt haben, wo dann eben auch Registerführer wie die Deka entsprechend ein Smart Contract Register drauf deployen können und dann auch die Wertpapiere einbuchen können. Ganz spannend. Vielleicht mal die nächste Frage oder wie blickt ihr da drauf? Was kann denn durch ein Kryptowertpapier jetzt vereinfacht werden oder verbessert werden? Also vielleicht fangen wir da mal mit den Rollen und den Prozessen so im heutigen Umfeld an, wie normale Wertpapiere, in dem Fall jetzt natürlich auch physische Wertpapiere, begeben werden und was da so für Prozessschritte anstehen und welche von diesen Prozessschritten da vielleicht ja wegfallen oder effizienter gemacht werden können durch Kryptowertpapiere. Wenn ihr da Erfahrungen habt, das wäre natürlich ganz spannend, die auch nochmal zu diskutieren. Vielleicht, Henriette, fangen wir mal mit dir aus der Corporate-Sicht an.
Ja, ich nur ganz kurz, wir dürfen jetzt hier nicht das Kryptowertpapier nehmen, sondern das digitale oder das elektronische Wertpapier an sich, ja, also in beiden Formen. Weil ich glaube, der Hauptunterschied durch das elektronische Wertpapiergesetz ist ja, dass ich keine Papierurkunde mehr brauche. Ja, sondern dass ich die Papierurkunde ersetze durch den Eintrag in ein elektronisches Register. Und ob dieses elektronische Register jetzt dezentral geführt wird, wie beim Kryptoregister, Wertpapier, oder beim Kryptowertpapier, Entschuldigung, oder ob es zentral das Register geführt wird, wie beim Zentralregister Wertpapier, ist ja dann eine technische Frage. Aber der Hauptunterschied ist, dass ich eben keine Papierurkunde mehr habe, sondern ein elektronisches Register. Und das bietet natürlich immense Vorteile im Sinne von Schnelligkeit, wenn ich nachher auch die Geldseite digital hätte. Also das ist, glaube ich, immer das, was man zusammen sehen muss. Ich habe ein digitales Wertpapier, ich spare mir, also jetzt, du hattest ja gefragt nach dem Prozess. Im Moment ist es halt so, dass ich so roundabout 2 Tage vor dem eigentlichen Emissionstag ja eine Papierurkunde einreichen muss mit meinen Anleihbedingungen und bei meinem, nennen wir Fiscal Agent, also dem beim Settlement Bank, die halt die Bank, die hilft im Endeffekt diesen Emissionsprozess begleitet, die dann wiederum ja mit ihrer Kontrollunterschrift auf die Urkunde setzt und die Urkunde dann ungefähr einen Tag vorm Emissionstag bei Clearstream einreicht als Zentralverwahrer. Und die Urkunde wird dort von Clearstream in so ein genanntes Kommissionär-Account eingebucht und aus diesem Kommissionär-Account eben erst an die Investoren weitergebucht, wenn auch das Geld fließt. Also nicht, wir haben ja immer das zentrale Kernstück jeder Wertpapiertransaktion ist dieser, wir nennen ihn Delivery versus Payment Mechanismus oder die Zug-um-Zug-Abwicklung, also Papier gegen Geld, weil möglichst keiner in Vorleistung treten. Also weder der Emittent möchte sich seiner Urkunde entledigen, bevor er nicht das Geld hat, noch möchte der Investor das Geld zahlen, bevor er nicht die Urkunde in Händen hält. Dieser Prozess wird im Moment eben gesteuert im sozusagen Hoheitsbereich von Clearstream, aber durch eine Settlement Bank. Und über dieses Kommissionär-Account. Das ist ein manueller Prozess im Endeffekt. Sehr manuell, stelle ich ihn mir vor. Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht über die Schulter geschaut, aber so ist es. Und wenn ich diesen Prozess natürlich digitalisieren könnte, automatisieren könnte, dass ich sage, ja, ich rede jetzt wieder Smart Contract Theorie. Ich schreibe das in Smart Contract. Du löst den Eintrag ins Register dann ein, automatisiert, wenn eben auch das Geld gut geschrieben ist. Das ist ja sozusagen das Ziel einer digitalen Lösung, dass ich diesen Delivery versus Payment oder Zug-um-Zug-Mechanismus digital automatisiert abbilden kann. Dafür brauche ich aber immer beide Seiten. Das ist der große Vorteil eines elektronischen Wertpapiers.
Und da vielleicht eine Rückfrage, Henriette, dieser Kommissionärs-Account, ist es dann auch der Account, der im Namen der Settlement-Bank, die das Ganze macht, gehalten wird? Also ist das dann praktisch auch die Aufgabe einer Bookrunner-Bank oder hat das damit eigentlich gar nichts zu tun?
Doch, tatsächlich, das Kommissionär-Account wird im Namen der Settlement-Bank, die Settlement-Bank muss nicht unbedingt der Bookrunner sein, aber eine Settlement-Bank gehalten. Aber rechtlich ist es so aufgesetzt, dass der Emittent Drittbegünstigter dieses Kontos ist oder sichergestellt ist, dass die Papiere, also sollte es eben nicht zum Settlement kommen, die Papiere nicht im Vermögen der Bank sozusagen verbleiben, sondern an den Emittenten zurückgehen.
Also somit schon anders als der Bookrunner, der ja entsprechend auch dieses Risiko hat und hier also wirklich nur sichergestellt wird, dass das Geld erstmal gesettelt wird und dann, wenn das Geld da ist, dann auch entsprechend die Wertpapiere dann aus diesem Kommissionärs-Account weiter übertragen werden.
Genau, ja. Zeitgleich im Idealfall.
Verstanden, das heißt, genau, und das ist also so diese zentrale Rolle des Intermediärs, der Trusted Third Party des CSDs. Also der von Clearstream in dem Beispiel. Und das fällt dann weg, eben entsprechend durch die Begebung in digitaler Form, entweder als elektronisches Wertpapier dann eben eingebucht im zentralen Register, wo es möglicherweise auch eine ähnliche Rolle ja dann gibt, könnte ich mir vorstellen, oder halt im Krypto-Wertpapierregister, wo dann auch entsprechend ja eigentlich ein ähnlicher Prozess, so wie ich das verstehe, passiert, denn auch da werden ja die Assets erstmal gelockt und können dann eben weiter übertragen werden, entweder ohne Verbindung mit dem Cash-Leck oder aber eben doch mit der Verbindung mit dem Cash-Leck. Und genau das ist ja hier passiert bei dieser Transaktion, dadurch, dass die Bundesbank hier diese Triggerlösung angeboten hat und man also die Cash-Seite an den Übertrag des Assets binden konnte sozusagen, ja. Victor, vielleicht aus deiner Sicht auch nochmal, wie stellt sich das aus der Bank-Sicht dar? Also wenn ihr als Dekabank ein normal klassisches physisches Wertpapier begebt, wie ändert sich da jetzt die Rolle zu den ja klassischen Prozessen durch eine Begebung eines Kryptowertpapiers?
Ich glaube, die Henriette hat es schon mal sehr gut beschrieben, wie die Begebung, also die ist natürlich ähnlich, wenn die Bank das begibt, also das ist natürlich ein Clearstream oder Zentralverwahrerprozess. Und ich glaube, sie hat auch schon einen wichtigen Punkt genannt, dass wir wirklich das Geld oder also eine Geldform auf der Blockchain brauchen, um wirklich einen technischen Zug um Zug zu erreichen in dem Moment. Ne? Weil sonst nimmt man den Zentralverwahrer raus, muss es natürlich jemand anderes gewährleisten, dass dies Zug um Zug passiert wird. Also wenn das Geld nicht drauf ist, dann haben wir ja einen Systembruch in dem Moment. Also das Asset ist auf der Chain, das Geld wird klassisch überwiesen und einer muss quasi schauen, dass die Assets nicht beim Inhaber sind, solange das Geld nicht beim Emittenten ist. Und das wurde in den Transaktionen, wo Geld nicht auf der Chain ist, wurde diese Funktion dem Registerführer oder einer Depotbank übergeben, wo alle Inhaber und am besten noch das Emittentenkonto ist, dass er quasi intern diese Buchung gewährleisten konnte. Und das ist halt so lange, wir keine Cash-Lösung auf der Blockchain haben und wirklich diese Vorteile quasi heben können in dem Moment. Und wir haben ja noch mehr Versprechungen mit Blockchain, also dass wir Lifecycle-Events automatisch auslösen können. Die helfen natürlich auch, nur wenn wir auch irgendwie Cash auf dem Konto haben, wo man sagen kann, die Zinsen können gezahlt werden und quasi auch Zug um Zug quasi gut geschrieben werden in dem Moment. Und auch viele Versprechen wie Single Source of Truth, was man ja von der Blockchain hört, werden heute auch noch nicht so wahrgenommen, weil die Systemlandschaften in den Banken, vielleicht auch beim Corporate, natürlich über 20, 30 Jahre gewachsen sind und man hat einfach seine Datenlieferquellen und Lieferanten in dem Moment und es ist quasi sehr, sehr schwierig, in diese Prozesse aktuell einzugreifen. Wir sehen den Wandel, aber dass man Stammdaten aus der Blockchain und mehr rauszieht, wo eigentlich die Daten unveränderlich sind und da die Wahrheit ist, das wird in der Praxis aus meiner Sicht aktuell auch noch nicht umgesetzt in dem Moment.
Also es ist weiterhin ein Zusammenspiel zwischen Off-Chain-Systemen, wo dann Stammdaten liegen und der Blockchain vonnöten, außer, also ich denke mal, das ist insbesondere auch bei Public Chains ja dann ein Problem. Da will man ja auch nicht alles reinschreiben. Vielleicht hat man da mehr Möglichkeiten auf einer Private Chain, aber sobald dann wieder das System verteilt ist, will man da wahrscheinlich auch nicht alles reinschreiben, dass das dann A, in der Blockchain gespeichert wird aus Datengründen, aber B, auch aus Datenschutzgründen. Verstanden. Und vielleicht, Victor, nochmal eine Anschlussfrage da. Also, welche Rollen gibt es jetzt da, die Banken entsprechend einnehmen können? Und welche Rolle habt ihr als Decker da eingenommen? Also, wir haben zum Beispiel ja schon über den Registerführer gesprochen, der eben entsprechend Register führt auf der Blockchain. Das war ja die Decker. Aber welche Rollen von Banken gibt es weiterhin oder welche verändern sich, die es vielleicht gar nicht mehr gibt oder jetzt neue dazugekommen sind?
Da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen diesen emissionsbegleitenden Funktionen. Ich glaube, da kommt es echt drauf an, was eine Emittentenbetreuung haben möchte. Auch, weil es wird häufig vergessen, wir haben den Buchmann schon gehabt oder ein Syndikat, sag ich mal, wie ein Syndikat gebildet wird. Man darf heute auch nicht vergessen, sind auch für die Platzierung notwendig und sind auch sogenannte Risk-Taker. Und diese Banken übernehmen ja, wenn zum Beispiel die Emission auch nicht komplett ausplatziert ist, und nehmen sie aus Buch oder haben Quoten, die sie zugesagt haben. Die suchen Investoren, die sind auch fürs Pricing da, machen Markttenor. Da glauben wir, dass solche Funktionen natürlich je nach Emissionsgröße und je nach Emittent nicht wegfallen. Also ein Risk-Taker ist auch zum Beispiel ein Market-Maker, der heute jetzt gerade im ersten Zuge für die Sekundärmarktliquidität da ist, was super wichtig ist, wenn ein Fonds zum Beispiel investiert, dass er auf jeden Fall irgendwie die Liquidität, also auch weiß, dass er das Papier quasi verkaufen kann. Und deswegen glauben wir, dass bestimmte Funktionen wieder, die quasi nicht ein Risiko nehmen für den Emittenten oder für den Investor solche Funktionen bleiben und man gegebenenfalls Funktionen eines Intermediärs, die man, wie wir es eben gesagt haben, technisch lösen kann, sei es manuelle Überwachung in der Funktion eines CSDs, gegebenenfalls durch eine technische Implementierung mit einem Smart Contract lösen kann oder Lifecycle Events und so weiter. Und man darf auch nicht vergessen, genau die Funktion, die man mit der Registerführung auch noch oft hat, ist ja die Zahlstelle in dem Moment. Und da erlaubt das Krypto-Wertpapier ja auch, dass man Sammeleintragungen oder Einzeleintragungen macht. Und in Deutschland ist es ja so, dass die letzte auszuzahlende Stelle an den Inhaber die Steuer abführt in dem Moment. Und in der Sammeleintragung kann man sich natürlich vorstellen, zahlt die Zahlstelle immer 100% aus und die jeweilige Depotbank, die eingetragen ist, führt die Steuer ab, hat aber natürlich dann auch alle anderen Geschäfte, mit denen sie die Steuergewinne und Verluste netten kann. Und in der Einzeleintragung muss halt die Zahlstelle in dem Moment die Steuern abführen für den Inhaber, wenn es eine Einzeleintragung ist. Und deswegen diese Funktionen, die werden bleiben in dem Moment auch und sind auch zwingend vorgegeben. Und was ich glaube, dass Funktionen, die man technisch lösen kann und wo man auch sagen kann, sind technisch einfach sicherer in dem Moment, die sollte man dann gegebenenfalls auch dann umsetzen und quasi das operationelle Risiko senken.
Was ja vielleicht auch diese Rolle des Settlement Agents sein könnte, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Also ich kenne mich da nicht so gut aus wie ihr. Aber Henriette, du meintest ja auch, es gibt ja dieses Kommissionärskonto, was dann vom Settlement Agent geführt und auch die Prozesse abgewickelt werden. Das wäre ja dann die Hoffnung, dass man das komplett technisch löst und eigentlich gar keine manuelle und vielleicht auch eine extra Rolle dafür braucht, oder?
Genau, also genau, ich sehe das genauso wie Victor. Die Dinge, die ich technisch im Endeffekt lösen kann oder ersetzen kann, die werden wahrscheinlich zum Großteil ersetzt werden. Viele andere Prozesse, die ich vielleicht nicht unbedingt ersetzen kann durch eine technische Lösung, werden wahrscheinlich bleiben. Aber vielleicht auch nicht in jeder Transaktion, nicht? Also wenn wir jetzt mal die Transaktionen angucken, die wir gemacht haben, da haben wir ja auch sehr bewusst versucht, einfach mal was Neues auszuprobieren, nicht? Wir haben ja zum Beispiel die Investorenansprache einfach komplett selber übernommen. Das geht natürlich bei einer Privatplatzierung und bei einem für uns jetzt immer noch relativ kleinvolumigen Transaktion ist das möglich. Wenn man das jetzt hochskaliert und denkt, wir möchten mehrere Milliarden einsammeln und brauchen eben eine Vielzahl an Investoren, dann wird das irgendwann nicht mehr möglich sein. Oder man muss eben die ganzen Funktionen einer Inhouse-Treasury sich neu überdenken und überlegen, brauche ich jetzt eben meine eigene Investmentbankabteilung sozusagen in der Treasury. Da gibt es viele Möglichkeiten, glaube ich, die man einfach auch noch abwarten muss, wie sich das alles entwickelt. Ja, oder das ist eben, was ich glaube, dass es diese Varianten alle nebeneinander im Markt geben wird für verschiedene Use Cases, verschiedene Anwender, verschiedene Problemfälle oder nicht Probleme, sondern Fälle.
Ja, spannend. Also nicht alles verändert sich, gerade insbesondere Rollen, die man weiterhin braucht, die Risiken übernehmen und so weiter. Das wird es natürlich weiterhin geben, nur weil eine andere Technologie genutzt wird, heißt nicht, dass es diese Rollen nicht mehr gibt. Aber Victor, du hast es ja auch nochmal schön dargestellt, neue Rollen haben dann möglicherweise auch andere Aufgaben, die vorher vielleicht andere Parteien aufgenommen haben. Ja, also zum Beispiel die Zahlstelle, die dann vom Registerführer letzten Endes auch übernommen wird oder die Zahlstellenfunktion übernommen werden. Also sehr spannend. Vielleicht tauchen wir noch mal ein bisschen ein in den konkreten Begebungsprozess, wie das Ganze ablief. Also ich meine, das war ja auch jetzt, muss man zugeben, denke ich, eher so ein gestagter Prozess im Sinne von, man hat sich getroffen. Wir waren da ja auch, wenn ich jetzt mal auch aus meiner Rolle, aus Sicht der Deutschen Bank sprechen kann, gemeinsam praktisch vorm Screen und haben dann auch entsprechend die Bundesbank-Triggerlösung instruiert oder genutzt. Vielleicht aus eurer Sicht, Henriette, vielleicht fangen wir mit dir mal an. Wie lief das ab? Wie lief da so der Tag ab? Ich meine, ganz besonders spannend war ja eigentlich, dass dieser Schritt doch sehr, sehr schnell ging. Ja? Also der Begebungsschritt, ich glaube, unter 3 Stunden hat das Ganze gedauert. Das wäre vielleicht nochmal interessant zu verstehen, wie das so ablief. Welche Schritte mussten da gemacht werden?
Genau, also das war wirklich wahnsinnig spannend, weil wir morgens in der Früh eben im Endeffekt den Pricing Call gemacht haben, also den Zinssatz festgelegt haben mit den Investoren zusammen und dann die Dokumente fertig erstellt haben, weil auch wenn man natürlich keine Papierurkunde mehr hat, sondern einen Registereintrag, brauche ich ja trotzdem noch einen Kaufvertrag mit den Investoren und ich muss die Anleihebedingungen fertig erstellen, die nachher ja auch beim Kryptoregisterführer auf der Homepage hochgeladen werden müssen. Und dort müssen natürlich die ganzen finalen Zeichnungen, die Zinssätze und diese ganzen Dinge eingetragen werden. Also das wurde gemacht in der Zeit zwischen sozusagen dem Call in der Früh und dann der Uhrzeit, ich weiß gar nicht mehr, wann wir uns getroffen haben, um 12. Bis dahin waren dann die Unterschriften ausgetauscht, nicht die Verträge alle in place, die Anleihebedingungen hochgeladen und wir konnten tatsächlich in Settlement eintreten. Und das eigentliche Settlement, also nach meiner Erinnerung hat das nicht mehr als 15 Minuten gedauert, was ich super spannend und fantastisch fand, live dabei zu sein am Bildschirm mit allen, mit den Investoren, mit euch von der Deutschen Bank, mit Victor, euch von der Deka, und live mitzuerleben. Wie gesagt wurde, so jetzt ist nicht das Geld ist hier, die Papiere sind dort, der Registereintrag ist vollzogen, die Triggerlösung ist durchgeführt und am Ende war das Settlement erfolgt, wie gesagt, in weniger als 15 Minuten. Das war schon sehr, sehr spannend. Also ich glaube, das erlebt man nicht alle Tage.
Ja, und dann, Victor, vielleicht aus deiner Sicht auch nochmal, vielleicht weil du ja am nächsten an auch Swiat bist und als Registerführer das Ganze ja im Namen der Deka verantwortet hast. Wie waren da so die Schritte? Ich meine, es musste ja dann ein digitales Wertpapier oder ein Kryptowertpapier praktisch erstellt werden und dann wird das auf der Swiat-Blockchain und Plattform sozusagen begeben und dann ging das Ganze ja dann an die Bundesbank. Wie lief das ab aus deiner Sicht?
Wir haben früh angefangen, dann mussten die ganzen Verträge unterschrieben werden, finalisiert werden. Da haben wir die Anleihebedingungen bekommen, als Registerführer bekommen. Und dann wurde ja gegenüber die Swiat Asset Chain, gegenüber die Inhaber quasi instruiert in dem Moment. Das waren ja die Depotbanken der jeweiligen Investoren. Und da waren wir auf jeden Fall auch, also ich glaube, das hat man im Artikel, den wir vor kurzem geschrieben haben, gesehen, dass man gesagt hat, also mit jedem Training wird man besser. Und deswegen waren wir auch sehr froh, dass wir schon einige Use Cases im Zuge der ECB-Trials mit der Bundesbanklösung gemacht haben, um natürlich auch eine Sicherheit, auch in Bezug auf Technik, Ablauf, alles zu haben, dass die Siemens-Transaktion mit den vielen Investoren auch reibungslos ablief. Also wir hatten davor schon unsere Trials getestet, aber natürlich haben wir da auch die ganzen Testphasen vorher gemacht mit den Investoren. Manuel, da war der ja auch dabei. Henriette, ihr habt ja auch zugeschaut in dem Moment. Ich glaube, wir haben uns echt sehr viel getroffen, um wirklich am Live-Tag wirklich auch alle bereit zu sein und die Sachen reibungsfrei durchführen zu können. Und wir haben auf der Swiat auch eine Automatisierungskomponente bauen lassen, also auch mit den anderen Investoren. Wir haben die alle genutzt. Das war auch wichtig, um Herrn Ritter, das können wir ja heute sagen, ob wir T plus 0 machen oder nicht, ne? Ob alle diese Softwarekomponente, die wir Bundesbank Synchronizer genannt haben, nutzten, weil dadurch gab es eine Verbindung zwischen das White Asset Chain und der Bundesbank Chain. Und mit der Asset-Instruierung und mit der Annahme des jeweiligen Inhabers wurden ja die ganzen Gelderwiesen über das Bundesbanksystem quasi erzeugt, die ihr manuell auf der Bundesbank-Zwischenkonto quasi gesehen habt, also auf eurem Konto zugunsten der Siemens. Diese Komponente war aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig, weil wir wollten natürlich jetzt nicht, dass jeder quasi über eine GUI dann quasi die ganzen Daten eingibt. Das hätte den Prozess auch nochmal verzögert. Und ich glaube, das, was man wirklich sehen konnte, als ihr dann die ganzen Secrets bekommen habt und das Geld abgeholt habt, dann wurde jedes Asset, jeder Registereintrag quasi erzeugt und das Asset ist juristisch entstanden. Also in dem Moment war es wirklich so, dass die Assets vorher nicht gutgeschrieben worden sind oder die Registereinträge erzeugt sind, sondern erst mit der Abholung, mit der Eingabe von euch. Und ihr hattet ja auch ein paar Funktionen, auf die du später vielleicht eingehen kannst, wo wir genau im Gesamtprozess mit den Partnern genau diesen Prozess so erfolgreich abschließen konnten.
Und wenn ich da ganz kurz, Manuel, ganz kurz, weil das finde ich super wichtig, was da Viktor gerade gesagt hat, da sieht man auch, das elektronische Wertpapier alleine bringt es eben nicht. Ja, wenn wir diesen Synchronizer nicht gehabt hätten, den Viktor gerade erwähnt hat, ja, dann hätten wir zwar ein elektronisches Wertpapier gehabt mit einem elektronischen Registereintrag, aber wir hätten einen manuellen Zwischenschritt gehabt zwischen der Asset-Chain und der Cash-Chain. Nicht, weil, wie Viktor gerade sagt, dann hätten alle Investoren erstmal wieder über die GUI die Daten in die Trigger-Chain hinüber transferieren müssen. Es muss eben, also sozusagen der große Mehrwert dieses elektronischen Wertpapiers ergibt sich eben erst daraus, dass es sich wirklich auch automatisiert, digitalisiert verbinden lässt mit einer Cash-Chain.
Ja, ganz genau. Und das fand ich gerade auch nochmal so spannend, Viktor, was du gesagt hast. Also das Wertpapier ist ja auch wirklich erst entstanden, als dann das Cash-Settlement stattgefunden hat. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Takeaway. Ja, also es wurde zwar irgendwie digital kreiert, aber richtig entstanden in der Partition oder in der Wallet der Investoren ist es erst, als dann das Cash abgewickelt wurde. Und genau diese Verbindung macht es ja dann so attraktiv auch. Vielleicht da zur Cash-Seite auch nochmal ein paar Informationen aus meiner Seite. Also letzten Endes, Viktor, du hast es auch schon gesagt, spielen Secrets eine Rolle. Ja, also es wird ja ein sogenannter Hashed Timelock Contract genutzt, um die beiden Blockchains miteinander in Synchronisation zu bringen. Es klingt kompliziert, es war eigentlich gar nicht so kompliziert. Wichtig ist der Timelock in diesem Hashed Timelock Contract. Der Timelock heißt, es wird also nur für eine gewisse Zeit dieses Asset auf der Asset-Seite und aber auch das Geld auf der, ja in dem Fall Bundesbank-Seite, gelockt. Also wird letzten Endes auf der Asset-Seite in einen Smart Contract gehalten. Und auf der Bundesbank-Seite war das eben ein Interim-Account der Bundesbank. Und dann haben die Parteien eben entsprechend die Bank der Emittentin, was hier in dem Fall die Deutsche Bank war, hat dann eine gewisse Zeit, ein Secret in diesen Mechanismus einzugeben. Wenn das Secret nicht präsentiert wird, dann wird das Ganze wieder rückgängig gemacht. Aber hier in diesem Fall wollten wir ja nicht, dass es wieder rückgängig gemacht wird, sondern haben dann auch dieses Secret präsentiert. Und dann wurde das Geld eben, was vorher von den Investorenkonten bei der Bundesbank abgebucht wurde, über so eine Lastschrift, dann wurde dieses Geld, was dann eben auf dem Interim-Konto bei der Bundesbank lag, dann auf das Bundesbank-Konto der Deutschen Bank gebucht. Und erst in diesem Prozess, wenn wir dann eben entsprechend oder wenn die Deutsche Bank diese Secrets geteilt hat oder eingereicht hat bei der Bundesbank, konnten dann auch die Investoren mit demselben Secret eben entsprechend die Wertpapiere ja abrufen. Und in diesem Prozess wurden sie ja dann auch eben entsprechend, Viktor, wie du es gerade gesagt hast, erst erzeugt. Ja. Und somit ist also die Settlement-Seite hier, Herr Riente, wie auch du es gerade beschrieben hast, sehr wichtig, weil sie dann eben erst die digitalen Wertpapiere in die Wallets der Investoren erzeugt hat. Dann sah das Ganze so aus, Deutsche Bank hat das Ganze auf ihren Bundesbankkonten erhalten. Dadurch, und ich glaube, das ist noch so etwas, wo die Bundesbank-Triggerlösung erweitert werden kann. Wir haben aber vernommen, dass das auch auf offene Ohren gestoßen ist. Dadurch, dass eine Interbanken-Nachricht genutzt wurde, das ist jetzt sehr technisch, eine PAX 9, da stehen also keine Kundeninformationen drin, wie zum Beispiel die IBAN des Kontos von Siemens. Und somit konnte also das Geld nicht automatisiert auf das Konto von Siemens gebucht werden, sondern musste dann nochmal in einem manuellen Schritt weiter von dem Bundesbankkonto oder von einem Interim-Konto bei der Deutschen Bank eben auf das Siemens-Konto gebracht werden. Dann war die Transaktion letzten Endes final und ja, Henriette, du hast es schon gesagt, in Rekordzeit, alles in allem, inklusive der Vertragserstellung und Unterschrift, waren das, glaube ich, unter 3 Stunden. Hinten raus dann noch der manuelle Prozess, das Geld wirklich auf Siemens-Konto zu bringen, hat dann noch ein paar Minuten gedauert, aber das lässt sich sicherlich auch noch weiter in der nächsten Ausprägungsstufe dieser Bundesbank-Triggerlösung automatisieren. Also, ich glaube, so als Takeaway kann man sagen, das Zusammenspiel zwischen Cash-Settlement und elektronischem oder Kryptowertpapier ist das, was es so spannend macht und was eben auch so wichtig war in dieser Emission, da die Wertpapiere auch eben erst erzeugt wurden, als dann das Cash-Settlement stattgefunden hat. Vielleicht als Frage dazu nochmal an euch beide. Was blieb denn jetzt aber eigentlich gleich? Also das ist vielleicht nochmal so anbindend an die an den Punkt, den wir am Anfang schon besprochen haben. Es hat sich viel geändert, aber ein paar Dinge sind ja eigentlich gleich geblieben. Also klar, die Unterzeichnung, Henriette, du hast gesagt, und die Vertragserstellung, das ist sicherlich gleich geblieben. Ja? Dann, ich vermute, das Ganze wurde auch nochmal im Bloomberg eingebucht und da ist die Anleihe jetzt zu finden. Ratingagenturen müssen informiert werden und so weiter. Also gab es da einige Punkte, die jetzt darüber hinaus viel einfacher wurden oder ist vieles dann doch ähnlich geblieben?
Ja, du hast eigentlich selbst jetzt gerade schon gesagt, also klar, die begleitenden Prozesse außenrum sind gleich geblieben. Ja, also die Verträge wurden erstellt und unterschrieben und ausgetauscht, die Anleihebedingungen wurden erstellt, wie sonst auch als PDF und ausgetauscht. Du hast es mit den Ratingagenturen wurde gesprochen, es wurde ein Ratingletter erstellt. Also die Prozesse sind außenrum sind tatsächlich gleich geblieben.
Ja, da stellt sich ja eigentlich dann die abschließende Frage, wie geht es jetzt weiter mit dieser neuen Begebungsform? Wir haben jetzt von einigen Vorteilen doch auch gehört und eben auch der Wichtigkeit, dass man hier oder der Relevanz, dass man hier die Cash-Seite auch mit automatisiert und digitalisiert. Vielleicht aus eurer Sicht, Henriette, habt ihr da schon Pläne für weitere Anleiheemissionen oder ist danach sogar auch noch was gefolgt? Und was sollte anders gemacht werden und was fehlt vielleicht auch noch, damit das Ganze wirklich zum branchenweiten Erfolg führt und sich durchsetzt, diese neue Begebungsform der elektronischen oder Kryptowertpapier?
Also um es der Vollständigkeit halber kurz noch zu erwähnen, wir haben ja auch noch ein digitales Commercial Paper begeben, kurz nach der digitalen Anleihe. Das war eine Technik-Test-Transaktion, wo wir einfach gebeten wurden, hier mit zu begleiten, die Transaktion, also einen Test, ob man auch zwei private Blockchains sozusagen verknüpfen kann, Asset und Cash-Chain, was wir gerne mit begleitet haben, weil wir ja die Asset-Chain hier, die Sviat-Lösung gerade mit der 300-Millionen-Anleihe aufgesetzt hatten, genutzt hatten und die Verträge alle in place waren und das für uns überhaupt kein Aufwand war, die jetzt nochmal zu nutzen und die Cash-Chain, die JP Morgan Onyx-Lösung war, die wir im Konzern auch schon nutzen im Zahlungsverkehr und insofern auch die Blockchain-Deposit-Accounts eingerichtet waren, wir diese Plattform kennen und insofern auch der Aufwand für uns da minimal war, diese Transaktion mitzubegleiten und das hat auch wunderbar funktioniert und da war Settlement sogar noch schneller, ich glaube 93 Sekunden, aber wichtig ist ja immer, dass es intraday sozusagen passiert, damit man hier keine Risiken produziert, also insofern war das auch nochmal eine erfolgreiche Transaktion, die ich einfach noch mit erwähnen möchte. Ja, ist was geplant für die Zukunft? Das darf ich natürlich nicht sagen. Also geplant ist natürlich, dass wir diese Dinge weiterverfolgen, habe ich ja am Anfang auch schon gesagt. Wir glauben, dass wir hier am Anfang sind eines Prozesses, dass sich der ganze Finanzmarkt und insbesondere auch der Kapitalmarkt weiter digitalisieren wird, dass hier noch viele, viele verschiedene Lösungen in den Kinderschuhen stecken und demnächst erst rauskommen und dann auch gerne getestet werden. Und man einfach schauen muss, wo die Reise hingeht. Insbesondere hatte ich auch schon erwähnt, Zentralregister, Wertpapiere haben wir noch gar nicht ausprobiert. Was wichtig wäre aus Emittentensicht ist, glaube ich, dass ich dann irgendwann auch mal, das mag aber nicht morgen sein, sondern das kann über und übermorgen sein, sich so ein gewisser standardisierter Prozess auch einspielt, weil wenn man vom Kryptowertpapier spricht, ist ja der Emittent eigentlich gesetzlich gehalten, sicherzustellen, dass die Infrastruktur funktioniert. Und wenn die Infrastruktur nicht mehr funktioniert, ist der Emittent gehalten, das Papier auch von einer Infrastruktur auf die andere Infrastruktur zu übertragen. So stellt sich das der Gesetzgeber vor. Das ist im Moment aus meiner Sicht, glaube ich, noch relativ schwierig möglich, weil die verschiedenen Lösungen, die im Markt angeboten werden, wahrscheinlich nicht ganz große Interoperabilität garantieren. Und ich glaube, das wäre gut aus Emittentensicht, wenn man da mal irgendwann in die Richtung käme, dass man sich auf eine mehr bankenfähige Lösung einigt oder auf einen bestimmten Standard, der eben dann auch, von dem man eben auch wechseln kann. Ja, also das wäre so die Hoffnung. Und natürlich das digitale Geld. Ja, also wir hoffen, dass da die EZB weitermacht mit ihren Bemühungen, diese Zentralbanklösungen entweder in digitaler Form oder eben auch über T2-Konten weiter offen zu halten, dass Emittenten das nutzen können, weil damit, hatte ich jetzt schon mehrfach gesagt, auch wird das elektronische Wertpapier überhaupt erst interessant.
Sehr spannend. Viktor, vielleicht aus deiner Sicht, ich meine, ihr seid ja mit Swiat jetzt klar strategisch unterwegs, ihr habt einen strategisch klaren Weg eingeschlagen. Was habt ihr da vor und wie blickt ihr vielleicht auch auf das Cash-Settlement? Ich meine, jetzt diese EZB-Trials, die laufen noch bis November diesen Jahres. Es erscheint noch nicht 100% klar zu sein, wie das Ganze weitergeht. Wie blickst du da drauf und was habt ihr noch weiterhin vor?
Genau, die Transaktion mit JP Morgan Onyx genannt. Ich glaube, für uns ist auch immer wichtig, Erfahrungen zu sammeln, wie funktionieren andere Chains, wie funktionieren andere Cash-Lösungen, sind die skalierbar für ein Massengeschäft, deswegen sind wir für sowas natürlich auch mit der Swiat auch immer zu haben und dass die Swiat dann auch quasi technische Verbindung herstellt und wir das sehen konnten, ist quasi für uns sehr, sehr wichtig, weil wir halt auf jeden Fall bei der DekaBank sagen, dass wir mit Transaktionen natürlich die Erfahrung sammeln und die dann auch an unsere Kunden sowohl im Sparkassen als auch außerhalb quasi mitgeben können. Und deswegen war es damals für uns auch sehr, sehr wichtig, aus meiner Sicht, dass wir bei der Hauch- und Aufhäuser-Transaktion mitgemacht haben, bei der ersten Siemens, die wir heute schon mal genannt haben, um auch eine Vergleichbarkeit zu haben. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man bei Transaktionen echte Erfahrung sammelt, nicht nur theoretisch. Also das finde ich jedenfalls, weil das sehe ich auch im Markt, dass wir irgendwie so technologieverliebt sind und viele Leute einfach über Vorteile sprechen und noch keine Transaktionen gemacht haben. Und das sehe ich dann eher kritisch. Und genau, wir suchen natürlich auch, haben mit dem digitalen Sparkassenbrief quasi für uns im Verbund ein Produkt gefunden, wo wir wirklich Vorteile gefunden haben im Verzug zur traditionellen Begebung oder traditionellen Prozessform. Und deswegen versuchen wir immer, wenn wir quasi was umsetzen, immer zu schauen, haben wir mit der Digitalisierung oder mit der Nutzung der Technologie neue Produkteigenschaften geschaffen, kriegen wir neue Kundengruppen drauf, haben wir geringere Kosten. Ich glaube, geringere Kosten, das wissen wir alle, kann man natürlich zuerst erreichen, wenn eine kritische Masse drauf ist und eine Skalierbarkeit da ist in dem Moment. Und ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, Cash ist ein wesentliches Element in dem Moment. Und da hoffen wir natürlich auch, und das haben wir auch in Arbeitskreisen über den Zahlungsverkehr geäußert, dass nach Beendigung der EZB-Trials irgendwie zeitnah Lösung oder die Infrastruktur aufrechterhalten wird in dem Moment. Ich glaube, den Wunsch haben, glaube ich, fast alle Marktteilnehmer geäußert. Aber natürlich schauen wir uns auch an, sollte es länger dauern, was für Cash-Optionen es sonst noch gibt. Also ich glaube, der Markt beschäftigt das einfach. Das ist ein wesentliches Element, wie Henriette auch gesagt hat. Ohne die Cash-Seite mit dem Systembruch kann man die Vorteile des digitalen Wertpapiers einfach gar nicht nutzen in dem Moment.
Ja, spannend. Also mit Blick auf die Uhr, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Das habe ich auf jeden Fall jetzt mitgenommen, so als einer der Dinge, die weiterhin fehlt und beziehungsweise die noch nicht final da sind, weil wir von diesen ECB-Trials sprechen, von einem begrenzten Zeitraum, ist eben das digitale Geld. Vielleicht abschließend noch jeder so ein finales, kurzes Statement von euch, weil das wäre klasse. Was fehlt euch sonst noch? Vielleicht so ein paar Punkte in Bullet Point. Cash Settlement ist ganz klar angekommen. Vielleicht Sekundärmarkt, gibt es irgendwelche rechtlichen Probleme? Wie blickt ihr da drauf?
Naja, es gibt im E-Wertpapiergesetz, das ist schon ziemlich gut. Wir haben ja nach der ersten Transaktion 2023 schon auch sehr viele Fragen bekommen und sehr viele Diskussionen geführt. Und dann auch über das erste Zukunftsfinanzierungsgesetz wurden schon viele, sage ich jetzt mal, Punkte, die vielleicht noch ein bisschen klarstellungswürdig waren, klargestellt. Also ich glaube, der gesetzliche Rahmen ist schon sehr, sehr gut. Es gibt sicher noch einzelne Punkte, die man verbessern könnte, aber die gibt es immer und da werden die Diskussionen auch an anderer Stelle geführt. Im Übrigen glaube ich, wenn wir, was ich schon gesagt hatte, eine gewisse Interoperabilität oder einen gewissen Standard im Markt mal irgendwann hätten, wäre das, glaube ich, fantastisch. Also auch technischer Art. Im Moment sind die technischen Lösungen einfach sehr, sehr unterschiedlich und ansonsten glaube ich, das muss ich alles einfach erst entwickeln. Ich glaube, man muss dem Ganzen auch einfach Zeit geben. Man muss die Dinge aber auch ausprobieren. Wie Viktor gesagt hat, sehe ich genauso. Erst durch echte Transaktionen lernt man, sieht man auch, gibt es neue Risiken vielleicht, die ich mir überlegen muss, ob ich die nehmen möchte, einfach aufgrund des neuen Prozesses. Welche Vorteile habe ich für alle Beteiligten? Das ergibt sich tatsächlich im Detail erst, wenn man Transaktionen macht.
Also Mut zur Innovation und Mut zur Weiterführung. Viktor, vielleicht aus deiner Sicht noch ein Abschlussplädoyer.
Ich glaube, Herr Retter hat viele Punkte schon genannt, die ich dich so genau schützen würde. Ich hätte auch gesagt, das haben wir auch schon gesagt gehabt, dass das Krypto-Wertpapier quasi EZB-fähig oder EZB-Fähigkeit bekommt, damit es quasi am Markt immer besser angenommen werden möchte. Dann glaube ich auch, dass irgendwie das irgendwie auf europäischer Ebene und national Recht irgendwie, ich glaube, wir sind ein EWPG, haben wir eine sehr gute Grundlage in Deutschland. Aber wir sehen ja auch immer, dass wir auch gegebenenfalls Emittenten anfragen, die nach anderen Jurisdiktionen gerne begeben wollen, ne? Und wo das vielleicht noch nicht so geregelt ist. Und ich glaube, dass man durchaus irgendwie eine EU-Harmonisierung haben kann, ne? Ich glaube, mit MiCA, ja, oder DLT-Pilot-Regime geht man ja in die Richtung. Aber ich glaube, dass wir irgendwie ein einheitliches Recht in Europa oder mehr Harmonisierung auf jeden Fall den Kapitalmarkt auch nochmal stark verbessern können in der Hinsicht.
Ja, da ist ja die neue Richtung der EZB, was man jetzt zweimal gehört hat, oder vom Eurosystem, einmal vom Banque de France Governor und jetzt zuletzt hier beim Zahlungsverkehrssymposium auch von Piero Cipollone, die also eine Kapitalmarktunion auf Blockchain gefordert haben oder beziehungsweise angekündigt haben, dass sich das Eurosystem damit jetzt auch beschäftigt. Sehr spannend, passt ja dann genau da rein, Viktor, was du auch gerade nochmal gesagt hast. Ihr beiden, vielen herzlichen Dank für diese tollen Insights und das tolle Gespräch. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir schließen das Ganze mal ab. Es hat mich sehr gefreut und es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht machen wir ja nochmal ein Update, wenn es Neuigkeiten auf beiden Seiten gibt. Bis dann. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.